Hallo und herzlich willkommen zu meinem Format Hops genommen und zur mittlerweile 10. Folge. In meinem Format Hops genommen sprechen wir über aktuelle politische Themen und über Populismus und Rechtsextremismus. Es geht also auch um die Rolle der demokratischen Parteien und generell auch um die Frage, wie wir unsere Demokratie wieder stärken. Der Name ist also Programm. Uns geht es ums politische Einordnen, inhaltliche Widerlegen, Kontextualisieren und Hops nehmen. Hops genommen erscheint jede Woche in voller Länge auf YouTube und auch als Podcast-Folge über alle bekannten Kanäle und natürlich auch als Snippets auf Instagram und TikTok. Folgt mir also gerne auch hier für mehr. Fangen wir aber an mit Folge 10. Ab geht's. Der nächste Präsident der USA heißt Donald Trump. Wir werden jetzt keine ausgiebige Wahlanalyse machen, dafür liegen bis jetzt zu wenig Daten vor, aber was sich jetzt schon mal festhalten lässt, ist, die USA haben einen rassistischen, sexistischen Autokraten zum 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt, von dem nicht wenige Experten sagen, dass er eine absolut ernstzunehmende Gefahr für die US-Demokratie darstellt. Woran ist das konkret abzulesen? Zum einen an seiner entmenschlichenden und faschistischen Rhetorik. Politische Gegner nennt er, Zitat, Ungeziefer, das ausgerottet werden muss. Über Migrantinnen sagt er, dass diese, Zitat, das Blut des Landes vergiften würden. Diese Rhetorik, die er verwendet, führt dazu, dass viele seiner Unterstützer die Legitimität von politischen Gegnern und auch von zugewanderten Mitbürgern in Frage stellen und sogar zu gewaltbereit sind. Dies schürt nicht nur Misstrauen, sondern fördert auch eine Atmosphäre, in der faschistische Ideen sich verbreiten können. Dazu passt auch die Verbreitung von Desinformation durch Trump. Dies ist nicht nur eine Fortsetzung seiner Taktiken aus den vergangenen Wahlen, sondern hat sich in seiner Brutalität und in seinem Umfang verschärft. Die wiederholte Behauptung, die Wahlen seien gestohlen worden, untergräbt das Vertrauen in den demokratischen Prozess und destabilisiert die Grundlage der Demokratie. Trump arbeitet aktiv daran, das Vertrauen in zentrale Institutionen der Demokratie zu untergraben. Seine Angriffe auf die Unabhängigkeit der Justiz und die Medien haben zur Erosion des gesellschaftlichen Zusammenhalts und des Glaubens an das System beigetragen. Diese Strategie, die er mit einer Vielzahl von Falschinformationen und Angriffen unterstützt, gefährdet die Fähigkeit der USA, demokratische Prinzipien aufrechtzuerhalten. Trump wird dabei unterstützt von einem ultrakonservativen Netzwerk, das nichts weniger als eine Revolution von rechts plant. Ein Playbook gibt es dafür bereits, nämlich das sogenannte Project 2025 der rechten Denkfabrik Heritage Foundation. In dem Manifest formulieren die Autoren, dass der Schaden, den ihrer Meinung nach linke Politik angerichtet hat, durch eine radikale, konservative Agenda rückgängig gemacht werden müsse. Auf über 800 Seiten entwickeln sie detaillierte Maßnahmen und Forderungen, um diesen Richtungswechsel einzuleiten. Der geplante Umbau der Exekutive soll bereits am Tag der Amtseinführung eingeleitet werden. Ziel ist es, die politischen Entscheidungen stark zu zentralisieren, sodass das Weiße Haus eine umfassende Kontrolle über alle Bundesbehörden einschließlich des Justizministeriums erhält. Diese Struktur würde es Trump ermöglichen, direkt Einfluss auf laufende Verfahren gegen ihn und andere Beteiligte zu nehmen, etwa im Zusammenhang mit dem Angriff auf das Kapitol vom 6. Januar 2021. Zusätzlich würde er die Befugnis erhalten, gezielt gegen die Verantwortlichen dieser Ermittlungen vorzugehen. Verschiedene Ministerien, darunter das Bildungs- und Heimatschutzministerium, sollen aufgelöst werden. Gleichzeitig wird das FBI, das als gesetzlos charakterisiert wird, einem grundlegenden Wandel unterzogen. Die Justiz soll eingeschränkt werden. Außerdem, Listen mit tausenden willfährigen Trump-loyalen Menschen stehen schon bereit. Das Ziel, so heißt es in dem Manifest, ist, Zitat, eine Armee von geprüften, trainierten und vorbereiteten Konservativen zu erschaffen, die sich von Tag 1 daran machen, den administrativen Staat zu zerlegen. Außerdem sieht das Manifest Massendeportation von zugewanderten Menschen vor. Das Abtreibungsrecht soll massiv verschärft werden. In der Umweltpolitik sollen Programme für saubere Energien beerdigt, Emissionsbeschränkungen gekippt und die Ausbeutung fossiler Energien wieder kräftig unterstützt werden. Warum hat die Mehrheit Trump angesichts dieser rechten und besorgniserregenden Agenda gewählt? Zum einen muss man sagen, die meisten WählerInnen Trumps haben ihn nicht trotz, sondern wegen seiner demokratiefeindlichen Agenda gewählt. Zum anderen war das wichtigste Thema für Trump-Wähler die Wirtschaft. Auch wenn die US-Wirtschaft unter Biden tatsächlich einen Boom erlebt hat, spüren viele US-Amerikaner nichts von diesem wirtschaftlichen Aufschwung. Im Gegenteil. Tatsächlich geht es zum Beispiel der US-amerikanischen Arbeiterklasse schlechter als vor Corona. Das liegt unter anderem an den enorm gestiegenen Preisen, die die Leute täglich beim Gang in den Supermarkt schmerzlich zu spüren bekommen. Da hilft es dann auch nicht mehr, dass der Lohn gestiegen ist, wenn dieser vollständig von der Inflation aufgefressen wird. Was bedeutet das alles für uns unter der Zielsetzung von Demokratie bewahren und stärken? Einerseits, die größte Gefahr für die Demokratie geht von demokratischen Parteien aus, die faschistische Aussagen und Positionen übernehmen und normalisieren. Die republikanische Führung hat in der ersten Amtszeit von Trump noch geglaubt, sie könnte von seinem Erfolg profitieren und ihn gleichzeitig durch das gezielte Zurseitestellen von eher moderaten Republikanern zähmen und kontrollieren. Mittlerweile sind die Republikaner aber vollständig eine Trump-Partei geworden. Mithilfe der aufgepeitschten Basis hat Trump die Partei vollständig übernommen und moderate Republikaner verdrängt. Ansätze für diesen sogenannten Trumpismus sehen wir mittlerweile auch bei uns in demokratischen Parteien. Und genau hier spielen DemokratInnen mit dem Feuer. Ein rechtspopulistischer Weg für demokratische Parteien normalisiert rechte Politik. Das fördert rechtsextreme Parteien und, wie man im Falle der Republikaner besonders eindrucksvoll sieht, kann es sogar dazu führen, dass eine demokratische Partei ihren demokratischen Kompass vollständig verliert, wenn die Büchse der Pandora erstmal geöffnet wird. Die zweite Schlussfolgerung: Desinformationen sind das Gift, das den Kitt einer liberalen demokratischen Gesellschaft gezielt angreift und zersetzt. Klar, es ist ein Spannungsfeld zwischen dem Grundrecht auf freie Meinungsäußerung und dem Kampf gegen demokratiefeindliche Äußerungen, aber in den USA wird besonders deutlich, welch krassen Einfluss weitgehend unregulierte oder eben auch klar politisch beeinflusste soziale Netzwerke wie Elon Musks Netzwerk X als Treiber von Hass, Desinformation und Demokratiefeindlichkeit auf die Meinungsbildung fungieren. Auch in Deutschland investieren Demokratiefeinde von innen und außen Millionen in Desinformations- und Destabilisierungskampagnen. Wir brauchen hier dringend wirksame Gesetze und Regularien gegen diese gezielten Angriffe auf unsere Demokratie. Und die dritte Schlussfolgerung: Ein weiterer klarer Treiber für Trumps Sieg war die desolate wirtschaftliche Lage der Arbeiterklasse durch enorm gestiegene Preise. Wirtschaftliche Unsicherheit ist der Nährboden für rechtsextreme Positionen. Deshalb reichen auch die vielen Appelle für die Demokratie und gegen Demokratiefeinde wie Trump alleine nicht aus. Es braucht umso mehr eine klar gemeinwohlorientierte und auch soziale Politik. Und für mich heißt das auch, dass es wieder eine klassenbewusste Politik braucht. Wenn immer mehr Menschen jeden Euro umdrehen müssen, während das Vermögen der Superreichen steigt und steigt wie nie, dann ist sie zu Recht wütend. Und diese Wut ist für Feinde der Demokratie sehr einfach für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Zahlreiche Studien belegen vor diesem Hintergrund übrigens einen klaren Zusammenhang zwischen Sparpolitik des Staates und dem Rechtsruck in einer Gesellschaft. Deshalb die Öffnung der Schuldenbremse für Zukunftsinvestitionen in das Gemeinwohl der Gesellschaft sind nicht nur aus politischer und fachlicher Perspektive wichtig, sondern eben auch aus demokratischer. Ihr habt es sicherlich gehört, es wird keine sogenannte Brombeer-Koalition für Sachsen geben. Die Koalitionsgespräche zwischen CDU, BSW und SPD sind gescheitert, nachdem das Bündnis Sarah Wagenknecht die Koalitionsgespräche abgebrochen hat. Einer der Hauptgründe für das BSW war, dass in die Präambel des Koalitionsvertrags keine Putin-freundliche Friedensformel rein verhandelt werden konnte. Ein Thema, das in einem föderalen Staat von den Kompetenzen her nun wirklich gar nichts auf der Landesebene zu tun hat, ausschließlich auf der Bundesebene liegt und wo aber schon im Vorfeld von vielen Beobachtern davon ausgegangen wurde, dass Sarah Wagenknecht dieses Nebelkerzenthema als Ventil nehmen wird, um bloß keine Koalition mit einzugehen. Regierungsverantwortung hilft schließlich dem Image als Kämpferin gegen das Establishment einfach zu wenig. Da kann man schon mal das Land Sachsen und seine Wählerinnen und Wähler wegen des Vorworts eines Koalitionsvertrags im Regen stehen lassen. Klar. Es ist nämlich außer einer CDU-BSW-SPD-Koalition keine andere demokratische Regierungskoalition möglich. Außer einer Minderheitenregierung unter der CDU, was sehr unwahrscheinlich ist, und einer Koalition zwischen CDU und der als rechtsextrem eingestuften AfD, was bisher von der CDU noch ausgeschlossen wurde. Sarah Wagenknecht will für den Freistaat Sachsen also lieber unsichere Mehrheitsverhältnisse oder eine schwarz-braune Koalition als Verantwortung zu übernehmen. Ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass mich irgendwas daran überrascht. Auch kaum überraschend ist diese Nachricht aus Sachsen. Michael Kretschmer, Sachsens Ministerpräsident und CDU-Chef, hat sich während die Koalitionsgespräche mit dem BSW schon stockten, in der letzten Woche mit dem Landes- und Fraktionschef der AfD Sachsen, Jörg Urban, getroffen. Kretschmers Büro bestätigte das Treffen und begründete das damit, dass sich der AfD-Chef das Treffen gewünscht habe. Jörg Urban ist übrigens nicht irgendein moderater Richter, sondern ein ausgemachter Rechtsextremist, der offen mit der rechtsextremen Organisation Pegida kooperiert, der zur ehemaligen rechtsextremen AfD-Gruppierung und um Björn Höcke der Flügel gezählt wird, der Bürgergeldempfängern das Wahlrecht entziehen will und der beim Verfassungsschutz bekannt dafür ist, verschwörungstheoretische und antisemitische Narrative zu bedienen. Nicht ohne Grund hat das Dresdner Gericht eine Klage von Jörg Urban abgelehnt, mit der er sich dagegen gewehrt hat, als Nazi bezeichnet zu werden. Für CDU-Chef Michael Kretschmer ist das alles offensichtlich kein Problem. Und genau das ist aus demokratischer Sicht aber das Problem. Die CDU unter Merz bröckelt immer mehr, wenn es um eine klare politische Abgrenzung zur faschistischen und demokratiefeindlichen AfD geht. Und schlimmer noch, sie normalisiert durch die Übernahme rechter Positionen, Narrative und durch das Treffen wie dieses die AfD immer weiter. Politisch stellen will die CDU laut Merz die AfD statt einem AfD-Verbotsverfahren zuzustimmen. Wo wird die AfD mit einem solchen Verhalten politisch gestellt? AfD-Europaabgeordneter Maximilian Krah hat mal das gesagt.
Unsere Vorfahren waren keine Verbrecher.
Was er nicht gesagt hat, ist, dass sein Großvater, Dr. Martin Krah, NSDAP-Mitglied war. Dieser hat sich nach ZDF-Recherchen aktiv im Sinne der Bewegung betätigt, war also kein passives Mitglied. Auch über Alice Weidels Stammbaum kam jetzt Interessantes zum Vorschein. Ihr Großvater war Mitglied der NSDAP und der Waffen-SS und er war unter dem NS-Regime Militärrichter. Die Militärjustiz unter Hitler hat etwa 50.000 Todesurteile verhängt, von denen mehr als 20.000 vollstreckt wurden. Das ist besonders spannend, da Alice Weidel bisher keine Gelegenheit ausgelassen hat, das Opfernarrativ ihrer Familie im Dritten Reich zu betonen.
Alice Weidel hat immer wieder das Unrecht beklagt, das ihrer Familie durch die Vertreibung aus der oberschlesischen Heimat widerfahren ist. Und sie hat aber dazu nie nähere Details genannt.
Weidel behauptet übrigens, genau wie Maximilian Krah, absolut nichts gewusst zu haben von der Nazi-Vergangenheit ihres Opas. Das ist natürlich von Führungspersonen einer rechtsextremen Partei völlig glaubhaft, dass die sich nicht mit ihren Vorfahren, auf die sie als die echten Deutschen so stolz sind, auseinandergesetzt haben. Jede Woche ehren wir Menschen mit einer offiziellen Hopsgenommen-Tasse, die im Kampf gegen Rechtsextreme und Populisten Vorbild sind und sich für die Stärkung unserer Demokratie verdient gemacht haben. Die Auswahl erfolgt auf der Grundlage eurer Vorschläge und deshalb auch weiterhin der Aufruf, immer wenn euch Menschen einfallen, die genau das machen und ihr meint, die sollten eine Hopsgenommen-Tasse und mehr Aufmerksamkeit und Support bekommen, kommentiert eure Vorschläge auf YouTube und auch auf Instagram. In dieser Woche geht die Hopsgenommen-Tasse an Stefan Mutmacher, a.k.a. der verrückte Mutmacher, der auf Instagram und insbesondere auch auf TikTok sich unermüdlich mit aufklärenden Videos gegen Rechts- und Menschen- und Demokratiefeindlichkeit einsetzt und der die Initiative Hashtag Protestwählen ins Leben gerufen hat, mit der Menschen gezielt zum Wählen demokratischer Parteien gegen die AfD mobilisiert werden. Lieber Stefan, lieber verrückter Mutmacher, diese Hopsgenommen-Tasse geht an dich. Tausend Dank für deine wichtige Arbeit. Bitte folgt also dem verrückten Mutmacher auf allen Social-Media-Kanälen. Ich verlinke euch seine Kontakte hier. Kommen wir zur Auswertung der letzten Frage der Woche. Ich habe euch gefragt, wie steht ihr vor dem Hintergrund der Zielsetzung einer starken Demokratie zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Wie steht ihr zum GEZ-Beitrag und zur jüngsten Entscheidung, das Angebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks einzuschränken? Was wünscht ihr euch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk und warum haltet ihr ihn für wichtig oder auch weniger wichtig? Euch erstmal vielen Dank für die vielen Antworten auch zu dieser Frage. Die meisten von euch sind schon Unterstützer des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und ich lese jetzt mal die Antworten vor, die stellvertretend stehen für viele Aspekte, die genannt wurden. Rubine Lia Salev schrieb auf Instagram, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist eine der größten Errungenschaften von und für eine demokratische Gesellschaft. Trotzdem ist er natürlich nicht vor Fehlern gefeilt. Wir brauchen eine starke Reform, aber definitiv keine, Formate mit weniger ZuschauerInnen aus Prinzip beschneidet. Dass genau das auch Teil der oben genannten Errungenschaft ist. Die Loskopplung vom Markt als Ausdruck von Unabhängigkeit. Torch Klein schreibt, lieber zahle ich Rundfunkbeitrag als RTL, Welt und Bild, das Fernsehen und die Nachrichten zu überlassen. Mir gefällt auch nicht alles beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Programm und der Struktur, aber ich halte es für sehr wichtig, so etwas zu haben. Yvonne Richter 6218 schrieb, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist wichtiger denn je. Die Unabhängigkeit ist unverzichtbar. Nur wünsche ich mir anspruchsvolleres Programm, Informationen, Dokus, Hintergründe und bessere Spielfilme. Die meisten langweilen mich zu Tode. In Frankreich und England finde ich eher oft kluge, originelle, humorvolle und engagierte Filme. Der Mainstream und Quiz-Sendungen sind zu doof. Ankla Pavla schrieb auf Instagram, das Vorhaben, die Öffentlichen erst dann online berichten lassen zu dürfen, wenn die Meldung in Tagesschau oder ähnliches war, finde ich gefährlich, denn es befördert die Verbreitung von Fake News. Beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk darf man von Prüfungen der Infos ausgehen, bei Hinz und Kunz aber nicht und die Parteien posten, wie es ihnen günstig ist. Diesen Informationsauftrag muss man eher stärken als einschränken und die Jüngeren holen sich die Infos nun mal unterwegs und online. Chat 62 schrieb, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk muss es geben, da er einen wichtigen Beitrag zur politischen Meinungsbildung liefert. Dass nun einiges zusammengelegt wird, kann ich durchaus verstehen. Darin sehe ich noch keine Beschneidung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Gut ist, wenn ein breites Spektrum an Interessen durch das Programm abgedeckt wird. Dennoch ist in meinen Augen die Krimidichte zu hoch. Politisch interessante Sendungen kommen oftmals erst spät am Abend. Schade. Die GZ-Gebühren sind natürlich nötig, um unabhängige Berichterstattung zu gewährleisten. Wenn ich mir jedoch die Gehälter von Lanz, Welke, Lichter und Co. angucke, finde ich diese überzogen und denke, wenn diese etwas geringer wären, könnte man den Rundfunkbeitrag auch absenken. Anna Carolina 7706 antwortete auf YouTube, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist für mich ein verbesserungsfähiges, aber insgesamt wichtiges Mittel zur Aufklärung und sollte niemals abgeschafft werden. Nichtsdestotrotz denke ich, dass es leichter wäre, die Rundfunkgebühren wie in Dänemark durch direkte Steuern einzutreiben. Pressefreiheit und Informationen kosten Geld und besonders die privaten Fernsehsender senden so viel Populismus, dass es notwendig ist, eine Struktur aus Sendern mit Bildungsauftrag aufrechtzuerhalten. Trotzdem sehe ich natürlich auch den dringenden Reformbedarf im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, jedoch weniger in Hinsicht auf Verkleinerung der Programmvielfalt. Wir kommen zur aktuellen Frage der Woche. Ich würde gerne von euch wissen, wie blickt ihr auf die Entwicklung der Demokratie in den USA nach den US-Wahlen? Wie schätzt ihr ein, was die Wahlen für uns bedeuten bzw. bedeuten sollten? Schreibt es in die Kommentare. Wir werten eure Antworten in der nächsten Folge von Hops genommen aus. Das war's auch schon mit der 10. Folge von Hops genommen. Ihr findet wie immer alle relevanten Quellen der Folge in den Shownotes. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst mir doch gerne als Unterstützung eine Bewertung auf eurer Podcast-App des Vertrauens und auch hier auf YouTube. Folgt mir gerne auch auf Instagram und TikTok. Für direktes Feedback freue ich mich über eure DMs auf Instagram. Wir sehen und hören uns nächste Woche wieder. Ciao.